Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Hallo, liebe Anke. Heute Hallo. Ganz komisch, weil ihr wisst es nicht, aber wir sehen uns. Wir sind nämlich heute mal ausnahmsweise per Zoom und nicht Zoom, was machen wir sonst? Order City, ne? Nee, City. Was machen wir denn sonst?
Ja doch, Order City ist
Order
das Ding.
City, genau.
Das
Hallo, liebe Anke.
Hallo, liebe Claudia, wir sind so schön. Schade, dass ihr uns nicht sehen könnt. Wir haben vor allem heute wieder einen Ehrengast. Und heute freue ich mich natürlich, freue mich ja immer besonders. Aber heute freue ich mich noch besonderer. Wie heißt das? Bis noch mehr besonders, noch besonderer, noch am allermeisten.
Ganz besonders.
Ganz besonders ist es, genau. Heute ist die Judith da.
Das ist schön.
Judith Pirot-Neef ist Ärztin, ganzheitliche Gesundheitsmenschin, systemische Therapeutin, und es ist aber alles nicht so wichtig, wie dass Judith und ich schon seit 1991 befreundet sind. Das ist ganz schön lang. Also wir kennen uns auch in jung. Und wir haben uns kaum verändert und haben viele, viele, viele Dinge miteinander erlebt. Und naja, es sind über 30 Jahre, also richtig, richtig lang. Und es gibt einen Grund, warum wir die Judith eingeladen haben. Die Judith kennt sich sehr gut mit Kinderheilkunde aus, kennt sich sehr gut mit Ernährung aus, auch mit Wechseljahren. Das wäre auch mal ein Thema für uns, aber darum geht es heute gar nicht. Heute geht es ums, ich habe mir was gewünscht, ich habe mir ein Thema gewünscht, und zwar das Thema Krankkinder, weil ich so oft in Kitas war. Momentan bin ich ja nicht mehr so oft in Kitas. Und ich habe da so viele kranke Kinder in den Kitas gesehen, und da zerreißt es mir das Herz, wenn ich so blasse, matte Augen, ich nenne das Augen verrotzt, wenn es Bindehautentzündung ist. Und ich weiß, dass es alles nicht sein darf, aber in der Praxis ist es so. Und die größte Herausforderung, die wir heute im Podcast haben, ist, dass ihr die Claudia wahrscheinlich gar nicht hören werdet, weil
ich kenne mich durch.
Du musst dich reindrängeln heute, sonst wird es nichts. Unbedingt, das nickt sie, das seht ihr natürlich nicht. Geht schon los, sie nickt, das werdet ihr nicht mitkriegen. Judith und ich haben nämlich beide eine Kernkompetenz. Wir reden sehr schnell, wir reden gleichzeitig. Die Judith ist so ein Mensch, wir können stundenlang gleichzeitig reden und kriegen alles mit, was die andere sagt. Das ist im Podcast äußerst ungünstig. Und wir können beide auch sehr gut Menschen unterbrechen, was natürlich für die Menschen, die auch mal zu Wort kommen wollen, schwierig ist. Jetzt habe ich schon ganz lang geredet, und jetzt, Judith, sag mal du noch ein bisschen was zu dir. Du arbeitest in zwei Praxen, du hast eine eigene Praxis, arbeitest auch noch in einer Gemeinschaftspraxis, machst 1000 ehrenamtliche Dinge, hast selber 3 erwachsene Kinder. Dass du Oma wirst, darf ich schon auch sagen jetzt, gell? Das ist ja so kurz davor. Also ich rede heute mit 2 Omas, mein Gott. Und Judith hat auch einen Hund und hat schon viele Hunde in ihrem Leben gehabt. Was ist noch wichtig, was mir so einfällt? Mit der Judith kann man richtig Party machen. So richtig. Und du hast ein wahnsinnig großes Herz und ein großes Herz für Kinder. Jetzt sag du mal den Rest, ganz komisch, dich so vorzustellen nach so vielen Jahren. Wir sehen uns so nah, also viel naher kann man sich eigentlich gar nicht, näher, oh Gott, kann man sich gar nicht werden. Ich habe heute Twitch-Probleme. genau. Judith, erzähl.
Hallo ihr zwei. Claudia, danke. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Bin auch total aufgeregt, so als Podcast-Gast, weil ich immer so im Technophob bin. Ich habe immer Angst, dass die Technik nicht funktioniert, und die hat uns heute auch schon das ein oder andere Schnippchen geschlagen. Aber ich glaube, wir schaffen das. Größere Herausforderung als die Technik wird wahrscheinlich wirklich zu sein, dir nicht ins Wort zu fallen oder dir, liebe Claudia. Aber die ersten 5 Minuten habe ich es schon geschafft.
Und ich habe schon sehr lange geredet. Genau, was ich vergessen habe, du machst einen eigenen Podcast. Erzähl mal von deinem eigenen Podcast, den ich sehr, sehr empfehle. Ich höre ja so gut wie keine Podcasts, aber den höre ich, und meinen Hunde-Podcast höre ich.
Das ist nett, genau. Ja, tatsächlich habe ich zusammen auch mit einer lieben Kollegin, mit der Marion Bredl, einen Podcast, der heißt Frauenleben. Bitte, wenn ihr den sucht, alles groß schreiben, lauter Großbuchstaben. Und Untertitel ist so Medizinisches und Menschliches. Also es sind natürlich auch Episoden oder Themen aus der Praxis, also gesundheitliche Sachen, aber auch Themen, die dich und mich und uns als Frauen und Familien so betreffen. Zum Beispiel wie, wer kümmert sich eigentlich, wenn man in Urlaub fährt, dass der Kühlschrank versorgt ist und alles und die Mülleimer leer sind. Also einfach auch diese Alltagsthemen, die uns interessieren. Marion ist Heilpraktikerin. Auch Schwerpunkt Frauengesundheit. Und darum geht es in unserem Podcast, genau.
Genau, und was ich von dir gelernt habe, Judith, das erzähle ich momentan jeden Tag, wie wichtig Omega-3 ist. Das war mir nie klar, dass man das braucht für irgendwelche Hirngeschichten, dass das Hirn dementsprechende Struktur bauen kann. Und manchmal hilft nämlich die ganze Psychogeschichte nichts, wenn der Körper gewisse Bausteine nicht hat, um das umsetzen zu können. So habe ich das verstanden. Jetzt geht es uns aber heute um kranke Kinder. Jetzt seid ihr beide Mütter von jeweils drei Kindern. Was habt denn ihr gemacht, wahlweise, was waren denn für euch so die Herausforderungen in eurem Leben, wenn eure Kinder krank waren und mussten die in die Kita, mussten die in die Schule? Wie habt ihr das so gemanagt? Ich habe keine eigenen Kinder, das heißt, ich stelle heute die Fragen und ihr erzählt mal, wie sich das anfühlt. Ich habe einmal war ich mit einem Babysitterkind, das ist vielleicht ganz spannend, ein paar Tage unterwegs, während dieses Babysitter, also waren zwei Kinder und eins davon ist krank geworden. Die eine war damals, ich weiß gar nicht mehr genau, die Kleine, ich glaube, ein Jahr alt und die Große war, ich meine so 3 oder 4. Und die Größere hat irgendeine Magen-Darm-Geschichte gekriegt und hat die ganze Nacht gekotzt. Ich bin schier wahnsinnig geworden. Die hat nur geweint, nur Bett überzogen die ganze Zeit. Ich war sehr, sehr, sehr geduldig. Ich weiß nur noch, dass mein Vater irgendwann gekommen ist und gesagt hat, jetzt hast du doch Pädagogik studiert und kriegst das Kind nicht ruhig. Und ich dachte mir nur so, super, ich wische hier nur Kotze weg und tröste und dann kommt es aus dem Off. Und ich fand es extrem anstrengend.
Also kranke Kinder, ich muss sagen, ich habe den großen Luxus, dass ich in einer Großfamilie hier lebe oder mit meinen Kindern, meine Kinder in einer Großfamilie groß geworden sind. Das heißt, ich hatte immer so ein innerfamiliäres Backup. Also ich musste wirklich kein krankes Kind irgendwo hinschicken und ich hätte es auch nicht getan. Dazu muss man natürlich sagen, es gibt vielleicht Konstellationen oder alleinerziehende Eltern, wo es einfach nicht möglich ist. Oder auch die Kinder so dieses, komm, lassen wir ihn oder sie noch einen Tag länger zu Hause, dass er wirklich Kraft tankt. Das war eigentlich immer meine Devise und ist es immer noch. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Kinder, aber ehrlich gesagt auch wir Erwachsenen, uns nicht krank irgendwo hinschleppen müssten und dass wir danach auch Zeit hätten für die Genesung. Ja, und das gilt für die Erwachsenen genauso, wenn die in die Praxis kommen und sagen, geben Sie mir was. Dass ich wieder fit bin, sage ich, nö, mache ich nicht. Ja, also wenn jemand sagt, ich muss heute Abend ist der Auftritt, der Vortrag meines Lebens, die Hochzeit meiner Tochter, ich weiß nicht was, dass man da jemand ein, zwei Tage päppelt, um irgendwas zu überstehen, ja. Aber ansonsten finde ich oder lege ich großen Wert, dass Menschen gesund werden dürfen, groß und kleine.
Da fassen wir uns jetzt mal an die eigene Nase. Also ich weiß von mir, dass ich mir schnell mal, wenn irgendwas ansteht und es geht mir nicht gut, gibt es halt mein Lieblingsmedikament ist Ibuprofen. Das habe ich auch immer in der Großpackung zu Hause und das pfeife ich mir auch dann rein. So eine 600er Dosis geht schon mal. Das hilft dann auch sehr schnell. Und wir sind heute zu dritt und eine von uns drei ist krank und ist da. Ich bin's nicht.
Ich glaube, da muss ich mich mal outen. Ich sitze tatsächlich hier und habe mir das auch überlegt. Ich habe aber heute zwei andere Termine abgesagt, die ich nicht besuchen werde. Aber genau das ist es. Und wie sind wir sozialisiert? Ne? Wie haben wir gelernt, funktionieren zu müssen? Und wie gut hat man die Fähigkeit und die Möglichkeit, auf seine eigene Gesundheit zu achten? Und ich denke schon, dass das eben auch im Kindesalter geprägt wird, wie eben ja so manches beziehungsweise alles. Und was wir dann so mitbekommen, du hattest eben die Frage gestellt, wie das war. Ich habe auch drei Kinder und für mich war es wäre es gar nicht denkbar gewesen, meine Kinder nicht völlig fit irgendwo hinzuschicken, Kita oder Schule. Deswegen habe ich immer alles dran gesetzt, dass die gut zu Hause gesund werden konnten. Als sie noch sehr klein waren, so die ersten 3, 4 Lebensjahre, war immer ich das, die bei ihnen dann auch war. Und wenn das später war, dann musste man immer so ein bisschen gucken, wie ist gerade der Gesundheitszustand, ist es noch ganz akut mit hohem Fieber, dann ist einfach die primäre Bezugsperson diejenige, die einfach die besten Karten hat, wo sich das Kind so am besten ja, vielleicht auch lassen kann. Und später haben wir uns dann immer abgewechselt, ne? So geschaut, wen kann man alles einspannen. Ganz wichtig eben, dass die Kinder zu Hause gesund werden dürfen. Meine Tochter sagte mir gerade gestern noch, ich habe ja hier auch Kinder betreut. Also wenn keiner mehr ansteckend war oder so, dann waren die Kinder auch da. Und der hatte immer wie so eine Aussichtsplattform, wo sie ihre kleine Matratze hingelegt hat und von da aus halt beobachtet hat. Aber sie durfte halt immer zu Hause gesund werden. Und das finde ich extrem wichtig. Und auch, dass ich als Mutter nie, ja gut, ich habe ihn mir auch nicht machen lassen, den Druck, mein Kind muss irgendwann wieder funktionieren.
Also zu dem Zuhause gesund werden möchte ich was sagen. Also bei mir war es zum Beispiel so, meine Mutter war alleine mit mir und auch halbtags berufstätig. Und es gab in der Praxis meiner Mutter das rote Zimmer. Das war in so einer Altbaupraxis hinten eigentlich der Aufenthaltsraum und der ist nicht wie heutzutage so eine sterile 5 Quadratmeter Bude. Das war ein großes Zimmer mit einer roten Couch, deswegen das rote Zimmer. Und wenn ich jetzt nicht akut krank werde oder zu diesem gesund werden, konnte ich dort mitgehen, ja. Oder als ich älter war und konnte auch diesen Vormittag allein zu Hause bleiben, ich wusste, ich kann da auch immer anrufen. Und mir ist es zum Beispiel wichtig in unserer Praxis, wenn unsere Arzthelferinnen, wenn da ein Kind krank ist, zu sagen, da dürfen Kinder anrufen, die dürfen direkt durchgestellt werden. Und das geht natürlich nicht in jedem Beruf, aber dass einfach jemand erreichbar ist und zu sagen, und wenn man nur kurz jammern muss oder kurz was fragen muss, also ich finde, Kinder brauchen Ansprechpartner. Und das fehlt heute. Die wissen ja auch gar nicht, wo arbeiten die Eltern, wie schaut denn das aus? Das trägt ja auch zu einer Unsicherheit bei. Also ich habe es versucht, möglich zu machen, wie gesagt, entweder mit der Oma oder auch ich selber habe immer Teilzeit gearbeitet. Ich konnte, ist ein Luxus einfach, ja. Also ich habe es möglich gemacht oder habe dann 1, 2 Termine gemacht, die anderen verschoben, habe wahnsinnig verständnisvolle Patienten auch dafür. Ja, aber das war mir auch wichtig. Wie du gesagt hast, Claudia, ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ja,
Ja.
aber definitiv war auch ich als Mutter diejenige, die das so gemacht hat. Und ich glaube auch, trotz Ärztin sein, schlägt, wenn eines meiner Kinder krank war oder heute noch irgendwie gesundheitlich ist, da bin ich mehr Mama als Ärztin. Natürlich checkt die Ärztin erstmal so grob, was da sein kann und was man machen muss. Und dann bin ich vor allem Mama und leide damit oder kümmere mich und oder nerv natürlich auch damit, was man halt ältere Kinder auch gerne tut, ja.
Ja, ich habe heute Morgen, bin ich ja noch krank irgendwie runter und habe dann aber meine versorgt mit den entsprechenden Vitaminsäften am Morgen, mit dem und dem und dem und hast du das dabei und jenes dabei. Und die sind ja auch erwachsen, meine Kinder. Aber Judith, gerade bei den Kleinen, wenn die halt so in der Betreuung sind, dann ist es ja so, dass der Start der außerfamiliären Betreuung damit verbunden ist, dass Kinder irgendwie häufiger krank werden. Inwieweit hat denn das nicht nur mit vielleicht Viren oder Bakterien in der Kita zu tun, als auch mit dem Nervensystem, also mit Stress. Wir haben ja eben schon über das Nervensystem gesprochen. Also es ist ja auch Stress, was die Kinder dann haben.
Ich lege mich da, ich muss unterbrechen, sonst vergesse ich, ich habe es schon aufgeschrieben. Ich würde auch ganz, ganz wichtig bei dem Thema Stress und kranke Kinder in die Kita, das ist jetzt die Frage, seid ihr zwei sehr privilegiert, konntet ihr das immer möglich machen? Oder habt ihr es einfach auch immer möglich gemacht? Weil manchmal ist es ja auch eine der Frage, Achtung, manchmal auch des Wollens, ja? Also ich habe schon, Judith nickt, das seht ihr jetzt nicht. Claudia hustet, Judith nickt.
Ja, genau, Claudia hustet, Judith nickt. Also für mich war es ganz klar, eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
Ja,
Punkt.
und
Egal,
ich weiß.
privilegiert nicht. Also mein Mann hat gearbeitet, er war morgens um 7 weg und nachmittags um 5, 6 Uhr wieder zurück. Vor Corona gab es ja noch nicht diese Homeoffice-Geschichte oder Möglichkeit. Das wurde ja erst da möglich gemacht und der war einfach nicht da. Und den Rest, den durfte ich alleine managen, mit Job oder ohne Job. Was heißt,
Genau.
durfte ich alleine managen? Natürlich hätte er auch die Zeit sich nehmen können oder auch frei nehmen können. Aber es war dann auch schon so, dass die Kinder auch auf Mama bestanden haben, besonders wenn sie klein waren. Und ich muss dazu sagen, ich habe bei all meinen Kindern, als sie so anderthalb, zwei waren, auch wieder gearbeitet. Beim Jüngsten mit einem Jahr.
Genau, das
Das
weiß
war
ich. Dich kannte ich damals noch gar nicht. Die Judith kenne ich auch lange, bevor sie ihr erstes Kind gekriegt hat. Und habe auch beim ersten Kind sogar bei Judith manchmal Baby gesittet und das Kind mal so
die
lange
Geschichten
gefüttert.
kenne ich.
Einmal hat das Kind sogar musste sich übergeben, weil sie ein bisschen viel genascht hat bei mir.
Genau, aber nicht, weil ich es dir krank gelassen habe. Ich
Nein,
habe es
nein, nein,
dir
nein,
erst
nein.
dort überlassen.
Das Kind kam gesund und ich habe es krank zurückgegeben.
Ja, und das ist auch gleich ein gutes Stichwort. Und ich habe das Kind dann aber irgendwann glücklich, aber krank abgeholt. Und das ist ja aber auch sowas. Ich habe meinen Kindern auch immer die Möglichkeit gegeben, und das hat meine Mama auch schon so mit mir gemacht. Und jetzt sind wir bei diesem Thema Vorbild oder Lernen in der Kindheit. Probier mal, ob es besser wird. Geh doch erst mal hin, und wenn nicht, hole ich dich ab. Das war früher auch einfacher. Weißt du, wenn man im Genesungsprozess ist oder man wacht auf und hat vielleicht so ein bisschen Bauchweh oder ein bisschen Kopfweh, mal zu gucken, gibt sich das, ist es eine Form von Aufregung oder irgendein Wachstumsentwicklungsschub? Da haben die Kinder ja auch mal ganz gern irgendwelche Symptome, und nach der ersten Pause geht's wieder. Oder wenn in der Nacht was war, ich bin manchmal dann erst zur Pause in die Schule. Ich hatte sehr viel Freiraum und ich habe auch versucht, es meinen Kindern zu ermöglichen. Oder so dieses, wenn es euch nicht gut geht, ruft an, lasst euch befreien. Einer von uns, auch Oma, wir sind immer griffbereit, du kannst immer rausgehen. Und das ist
Aber gut,
eine.
da hat
Nee,
das
ach du, weil du
Kind.
hattest gefragt, Entschuldigung,
Nee, es ist
privilegiert.
genau das Thema. Das ist genau das Thema. Du hattest die Möglichkeit, das zu
Ja.
entscheiden. Wenn aber
Ja.
jetzt ein, ich gehe mal zu den ganz, also zu den, wir müssen jetzt mal nicht in die Krippe gehen, wir lassen uns mal in den Kindergarten gehen, 3 bis 6 Jahre alt. Da habe ich jetzt vor kurzem war ich viel in Kitas und auch da habe ich wieder viele kranke Kinder gesehen, wo du einfach, ich bin nicht Ärztin, ich bin nicht Mutter und ich gucke hin und denke mir, sieht das eigentlich niemand? Dass dieses Kind wie einen Schluck Wasser in der Kurve hängt, dass dem Kind wirklich der Rotz aus den Augen kommt, nicht nur aus der Nase. Und dann erzählen mir die Fachkräfte von wegen, ja, was soll man denn machen, Frau Ballmann? Wir haben die Eltern schon angerufen, die kommen dann schon, aber es dauert halt einfach noch, was ich ja total verstehen kann mit einem Arbeitsweg hast von einer Stunde. Aber ich erfahre auch immer wieder Dinge, wo einfach Eltern nicht einsichtig sind, im
Das
Sinne
glaube
von,
ich,
das
ja.
Kind kann so nicht kommen, die Kinder, und das steht auf meinem Zettel. Ganz heißes Thema, aber ich lehne mich ja gern mal aus dem Fenster. Ich hätte jetzt gern mal die Antwort von zwei Müttern und die Antwort einer Ärztin. Was ist denn jetzt mit diesen ganzen Fiebersäften, Fieberzäpfchen, die morgens noch reingepfiffen werden und das Kind wird praktisch für die Kita fit gedopt? Da haut es ja mir meinen Psychoschalter raus im Sinne von, seid ihr eigentlich wahnsinnig?
Ja, und das ist, und danach beantworte ich noch das von vorhin, was Stress damit zu tun hat, das geht für mich gar nicht. Ja, und auch da, vielleicht gibt es bestimmt Notsituationen, wo das irgendwie sein muss. Aber ich höre ja auch, sage ich jetzt mal, die Elternseite, wo es immer heißt, naja, morgen schicke ich ihn wieder, ich halte es daheim nicht mehr aus, oder morgen soll sie wieder gehen, ich muss dringend. Also sind wir doch mal ganz ehrlich, es ist nicht immer nur der Notfall einer Elternperson, die nicht anders kann, das gibt es auch, ja, aber ist schon ganz oft Goodwill dabei. Oder kann ich mein Kind vielleicht nur ganz, ganz kurz schicken und hole es früher ab, 2, 3 Stunden schafft's schon, und wenn es sein muss, weil ich von der Arbeit her was
Ja,
überbrücken
oder
muss.
bin ich auch mal glücklich, wenn ich dieses nervende, nölende, kranke Kind nochmal, ich habe das selber einmal erfahren, es ist so saumäßig anstrengend.
Ja,
Ja.
aber da kann ich jetzt als Mutter, also ich kann es vielleicht rational verstehen als Mutter, es ist sau anstrengend. Entschuldigung, wenn du 3 Kinder hast, 5 Personen, alle am Brechdurchfall, das ist natürlich zum Kotzen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich hätte nie den Gedanken gehabt, oh Gott, wo könnte ich denn irgendwen her auslagern, dass ich Entspannung habe? Also ich glaube, also das zumindest mein Mutter, also ich kenne es als Mutter nicht, dass mir ein krankes Kind zu viel gewesen wäre.
Mir
Das
hat es
ist.
ich damals, und nochmal, ich bin nicht die Mutter gewesen, aber mir hat das Herz fast zerrissen,
Ja,
wie ich
genau.
Leiden gesehen habe. Dieses Kind hat gelitten.
Und wenn man sieht, wie diese Kinder, die du oder die ihr gerade angesprochen hast, wenn die verrotzt, blass, völlig fertig, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängen, das bricht einem doch das Herz. Die kann man doch da gar nicht hinschicken. Das sag jetzt ich als Mama. Und
Nein,
jetzt
und die
kommt noch
seuchen
dieses.
ja auch dort rum. Die seuchen
Genau.
ja, die anderen Kinder werden krank, es werden die Fachkräfte krank.
Definitiv.
Und es ist einfach auch, also ich wage das Wort Egoismus in den Mund zu nehmen.
Aber
Und
weißt du, man hat es doch auch im
die Claudia
privaten
nickt,
Leben.
das könnt ihr jetzt nicht
Ja,
sehen. Sie
aber
nickt
du,
mit sehr
ja.
rotem, kranken Kopf.
Ja, aber wir haben
Nein.
das doch im privaten Umfeld auch, dass man dann, keine Ahnung, Kind hat irgendwas und man geht trotzdem zu einer Familienfeier oder trotzdem zu einer Einladung, und sagt danach, ja klar hatten wir Brechdurchfall, ich habe gedacht, es ist schon vorbei oder irgendwas. Also auch dieser Egoismus der Gesellschaft ist mir doch egal, ob ich irgendwen anstecke. Also das ist, ich weiß nicht, ob euch das nicht begegnet. Mir begegnen diese Dinge schon. Wenn jetzt bei uns ein Kind krank war oder mich fragen ja auch Eltern, kann ich das Kind wieder wohin schicken oder am Wochenende besuchen wir die Großeltern oder oder wir fahren zur Tante, mein Kind hat das und das oder wir hatten das und das. Also die kommen ja auch wegen solchen Beratungsanlässen zu mir. Und wo ich immer gucke, einerseits, wie kann das Kind oder derjenige sich noch erholen, was braucht der? Und stecken wir irgendjemand an und verseuchen wir da irgendeine Kaffeerunde, ja? Oder eben die Erziehenden in den Einrichtungen, ja, die ja auch ständig damit zu tun haben, einen Infekt nach dem anderen zu haben.
Aber deine Kinder haben das vorgelebt bekommen von dir. Und sie haben das ganz sicherlich in sich und werden das auch so weitergeben, weil man lernt nun mal am Modell, so positiv oder negativ. Und diese Geschichte, dass man ein Kind irgendwie outsourced, wenn es halt krank oder lästig oder sonst irgendwas ist, das ist, also das ist in dem Moment für mich, ist dieser Gedanke gar nicht möglich, weil das Primäre ist, selber gut zu funktionieren. Also wenn ich jetzt in meinem Zustand, jetzt wäre eins meiner Kinder klein und es würde krank sein, dann wäre mein Zustand irgendwie ganz automatisch nicht mein primäres Thema, sondern sofort irgendwie Unterstützung des Kindes.
Jetzt
Also
wird es
ich rede
total
jetzt
spannend. Es wird
von
gerade.
kleinen
Ihr wisst
Kindern,
jetzt
nicht
gerade,
von.
also die Judith und Claudia wissen gerade nicht, was ich mache. Ich
Okay.
habe seit 2 Tagen einen WhatsApp-Kanal. Das ist aber jetzt gar nicht so wichtig, aber ich mache gerade den Beitrag, den ich nachher poste. Und es geht gerade um den Harry Harlow. Und es geht nicht um die klassischen Bindungsversuche, sondern es geht um dieses fiese, um diesen fiesesten Versuch aller Zeiten, wo Affenmütter, die nie Zuwendung bekommen haben, schon mal nicht schwanger werden, weil sie kein Interesse an Partnern haben. Dann werden die Affenmütter aber zwangsgeschwängert. Und dann kriegen die Affenmütter, deren Vorbild halt keine Fürsorge war, kriegen jetzt Babys, obwohl sie nicht wollen. Die können sich nicht um sie kümmern. Das geht so weit, dass sie sie totbeißen. Ganz wichtig, das ist ein Versuch mit Affen, gegen den ich total bin, weil der für mich natürlich gegen alle Tierrechte auf dieser Erde verstößt. Aber er wurde nun mal gemacht. Und man kann logischerweise auch da Tierversuche nicht eins zu eins übertragen, aber wir reden gerade von Lernen am Modell. Und wenn ich gelernt habe, dass ich immer funktioniere, übrigens, da bin ich in der ersten Reihe mit dabei, dann schone ich mich halt nicht und pfeife mir Ibuprofen rein. Das heißt, was zeigen wir denn den Kindern, wenn wir sie zudopen und in die Arbeit, sprich in die Kita schicken?
Ja, und wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass man manchmal was überbrückt oder wenn die größer sind, zu sagen, das geht schon. Wir sprechen ja oder ihr in dem Bereich, wo ihr arbeitet, wirklich von den ganz Kleinen, die richtig krank sind und die wirklich Fürsorge brauchen. Ich habe auch einen, also in unserem Podcast, 2, 3 Folgen zu Hausmitteln und einer heißt auch Dr. Mama, ja, darf auch Dr. Papa heißen. Aber es geht genau darum, dass wir alle wissen, egal ob klein oder groß, aber die Kleinen noch mehr, wir werden, wenn wir gut umsorgt sind, wenn sich jemand kümmert und so weiter, wir werden schneller krank. Also diese auch eine
Gesund.
spirituelle Ebene der
Gesund.
Heilung, ja, gesund,
Gesund.
Entschuldigung, genau, ja, wir werden schneller, Genesungsprozess ist ein anderer, wenn wir fürsorgliche Eltern oder auch Krankenschwester oder Ärzte irgendwas um uns haben, ja, oder spirituelle Begleiter, jemand, der die Hand hält und so weiter und so fort, der Bauch massiert, eine Wärmflasche bringt, einen Wickel macht, Das sind alles Sachen, die gut sind für die Heilung. Und das machst du halt nicht in der Krippe. Vielleicht kannst du sogar eine Tagesmutter machen, ich weiß es nicht. Aber auch da gehört ein krankes Kind ja nicht hin, wenn die noch drei andere hat.
Und da, wir haben ja eine Frau da, die sich mit Tageskindern auskennt. Claudia, wie hast denn du, was machst du oder was hast du gemacht, wenn Kinder krank gekommen sind? Ab wann hast du gesagt, kann ich nicht mehr nehmen? Es gibt ja auch noch sowas wie ein Gesetz, ja? Also ich nenne sie mal Seuchenschutzgesetz. Judith, wie heißt denn das richtig? Wo einfach Kinder mit bestimmten Krankheiten dürfen nicht in eine Kita. Und ein
Das
Kind mit einer
Infektionsschutzgesetz, ja.
Das habe ich gemeint. Ich nenne es solchen. Also das Infektionsschutzgesetz, das ist natürlich der korrekte Begriff. Und das, was ich jetzt eben neulich erst gesehen habe, war ein Kind mit extrem entzündeten Augen. Da muss ich nicht Augenärztin sein, um das zu sehen, dass die roten Augen, Bindehautentzündung, weiß ich von mir, hatte ich mal eine Zeit lang oft. Das ist einfach infektiös. Das heißt, die Kinder stecken an, den Kindern geht es nicht gut. Was machen wir denn da? Das Kind wird ja, wenn es eben nicht gut versorgt wird, und es ist in einer Krippe einfach nicht möglich, wenn du drei Erwachsene hast und das sind 10, 12 Kinder und du hast da ein, zwei Kranke dabei. Und ich glaube mittlerweile, dass es in jeder Gruppe Kinder gibt, die zumindest nicht wirklich fit genug sind, um einen Tag mit vielen anderen Menschen zu verbringen. Also ich lasse
Ja,
mich gern korrigieren.
also da haben wir auch wieder das Thema, dass es unterschiedlich ist. Es geht gar nicht so sehr um das Infektionsschutzgesetz, was ja jeder kennt und auch jede Einrichtung da hat, wo man drauf gucken kann, sondern da geht es auch wieder um die Kommunikationsfähigkeit, um die eigene seelische Stabilität des Einzelnen. Bin ich ein People-Pleaser, möchte den Eltern immer alles recht machen und dann schaffe ich es nicht, ganz klar zu kommunizieren. So. Oder wenn ich dann klar kommunizieren will, kann es aber eigentlich nicht, dann wird es patzig und dann kommt es zu Streitsituationen. Also ich finde, das ist ein unfassbar großes Thema, diese Art der Kommunikation und der Abgrenzung. Ich muss da schon sehr bei mir sein und sehr klar sein und nicht irgendwie unterschwellig das Gefühl haben, ich muss da jetzt gut ankommen. Dann funktioniert das auch gut. Weiß ja jeder. Kind kommt rein, man sieht das und dann kann man mit den Eltern das besprechen und sagen, oh, mir fällt das gerade auf. Wie verfahren wir denn da jetzt? Ne? Was ist denn da? Und dann macht man was. Das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her, auch eine Situation gehabt, wo ich ein Kind hatte, was mehrmals am Vormittag Durchfall hatte und ich dann auch gefragt habe, die Mutter, also, nee, war gar nicht vorher. Ich sage, das kann doch gar nicht sein, ne? So häufig. Und natürlich, was auch häufig der Fall ist, die Kinder haben immer keine Symptome mehr, wenn die Eltern sie abholen. Na, also da wird auch häufig gesagt, verstehe ich gar nicht, der hatte gar kein Fieber mehr, hatte gar keinen Durchfall mehr, war gar nichts mehr. Und dann kommen die am nächsten Tag wieder und du siehst halt die gleiche Symptomatik weiter. Und das ist dann schwierig, besonders wenn es dann eben andere Kinder betrifft, ne? Weil in dem
Da
Fall
hätte
war
ich
es so,
jetzt.
dass ein anderes Kind angesteckt wurde und es war echt ein hartnäckiger Virus und das Kind ist im Krankenhaus gelandet und hat für sein Leben wirklich unschöne Erfahrungen dort machen müssen. Das hätte einfach nicht sein müssen. Und da habe ich mir auch wirklich gesagt, bei allem, was auch vielleicht die Eltern dann als, oh, aber das muss jetzt irgendwie so sein, haben, dass man ganz klare Positionierungen hat und da auch nicht drüber geht.
Wenn
Aber
man
es
jetzt mal.
spricht viele Faktoren an. Es geht nicht nur, kommt das kranke Kind, ja, nein, sondern es geht immer auch darum, was löst es im Gegenüber aus, wie fähig ist das Gegenüber zu kommunizieren, ist da gerade vielleicht auch ein Vater, der das Kind bringt, was vielleicht die pädagogische Fachkraft so ein bisschen einschüchtert mit seiner ganzen Präsenz, dann wird die pädagogische Fachkraft auch nicht so klar sein, wie es auf dem Infektionsschutzgesetzplan steht. Und das sind alles so Probleme, so Nebenschauplätze um diese ganze Gesundheit. Und dann ist man aber genervt, wenn der Vater dann weg ist und dann fängt man an, darüber zu lästern. Sieh doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass das Kind krank ist. Ich war aber eben nicht in der Lage, das vernünftig zu kommunizieren mit dem Vater. Also es sind so große Rattenschwänze. Also da würde ich mir auch wirklich sehr wünschen, dass man jede Situation, wo man nicht adäquat kommunizieren kann, nutzt, um zu gucken, was darf ich denn bei mir noch verändern, damit ich in meinem Job da wirklich professionell auftreten kann.
Also da ihr uns ja nicht seht, aber ich hier alle die beiden anderen sehe, die Judith saß die ganze Zeit da wie der Wackeldackel Und deswegen hätte ich jetzt, also als die Claudia geredet hat, Judith immer die ganze Zeit genickt. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen, also erstens Judith noch mal hören und auch so ein bisschen vielleicht noch ein paar medizinische Geschichten. Was passiert denn, wenn ein Kind Brechdurchfall hat, wenn ein Kind Fieber hat und man hält es die ganze Zeit mit irgendwelchen Medikamenten unten, damit das Kind Kita-fit gemacht wird? Was passiert in so einem Kinderkörper und hat es Judith, für mich, ich habe keine Ahnung, aber hat es vielleicht auch langfristige Auswirkungen, wenn ich als Kind nicht krank sein darf, ohne dass irgendwelche Symptome, ich wage jetzt mal zu sagen, unterdrückt werden?
Also zwei, drei Sachen, die ich dazu noch sagen würde, ist das eine, was du gesagt hast, Claudia, gerade mit dem, wie kann ich kommunizieren? Weil das ist ja auf der Elternebene ähnlich. Bei mir kommen ja viele Eltern oder viele Familien kommen zu mir auch mit der Frage, mein Kind, ich selber oder mein Kind ist so infektanfällig oder hat viel Allergien, hat viel dies und das. Wir kriegen Probleme in der Kita, in der Schule und die wollen dann naturheilkundlich Unterstützung. Und das ist ein Riesenproblem. Natürlich versuche ich, dass ich naturheilkundlich diese Kinder, diese Familien unterstütze, dass sie gesünder sind, weil es ist nicht normal, wenn jemand nicht den angeborenen Immundefekt hat, klar, dann hat man einige Infekte. 5, 6, 7 sind eigentlich normal. Unkomplizierte Atemwegsinfekte in so einer Saison. Das ist schon viel, wenn man die wuppen muss und wenn man arbeiten muss und wenn dann sozusagen 2, 3 Kinder krank sind. Keine Frage.
5, 6, 7 in welchem Zeitraum? Moment, pro Woche, pro Monat, pro
Nein, nein,
Kindheit.
nein, 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 in so einer Saison, ja, genau, sozusagen.
Saison, okay.
Ja, oder im Jahr, wenn du so willst, aber Sommer ist ja seltener. Genau,
Fünf,
also
sechs,
das
sieben
eins.
Infekte pro Jahr. Schon viel.
Eigentlich normal in dem Alter. Und jetzt
Okay.
sprechen wir aber, hat wieder eine Rotznase, hustet ein bisschen, hat mal was, ist dann wieder fit. Aber es gibt ja die Kinder, die sozusagen vom Rotzen ins Husten kommen, in die Schwäche, gar nicht auf die Beine kommen, den nächsten haben. Und das ist natürlich schon eine Riesenherausforderung für die Eltern auch, die irgendwann sagen, aber ich muss mal wieder in die Arbeit oder das Kind muss wieder in die Schule oder der Kleine aus der Kita bringt ständig rein und der Große ist anfällig, muss in die Schule. Also es sind schon für die Familien, auch wenn ich vorher gesagt habe, kranke Kinder gehören nicht irgendwo hin. Aber wenn du solche familiäre Konstellationen hast, wo Kinder ganz viel krank sind, eins nach dem anderen, das ist schon eine Herausforderung auch. Das muss ich jetzt auch sagen. Und da wünsche ich mir von den Firmen auch vielleicht mehr Unterstützung, weil unser Arbeitsmarkt ist auch nicht einfach. Ich bin ja auch in Firmencoachen tätig und da versuche ich auch immer dafür zu werben. Was macht denn langfristig gesund? Große wie kleine. Und jetzt komme ich auf deine Frage. Wenn wir gesund werden dürfen, wenn wir unsere Energiereserven auffüllen können, ja, wenn wir von einem Schwächezustand in den anderen uns nur mal schnell päppeln mit einem Fieberzäpfchen oder mit irgendwelchen Vitaminpräparaten, egal ob das jetzt die großen oder die kleinen sind, da kann der Körper gar nicht von innen wirklich gesund werden. Das mag natürlich jetzt eine sehr naturerkundlich ganzheitliche Ansicht sein, aber wir kommen langfristig, glaube ich, natürlich auf die Frage, welches Gesundheits- oder Krankheits- oder Körperkonzept habe ich denn? Und das ist jetzt das, was du gefragt hast. Was macht denn das auf Dauer? Ja, und Leute, die dann erwachsen sind, die mit 50, 60, 70 zu mir kommen und haben vielleicht chronische Erkrankungen, da erlebe ich schon oft solche Muster wie Kranksein gab es nicht oder Zuwendung gab es nicht oder keine Ahnung, oder wenn man dann fragt, was tut eigentlich gut oder was versucht man zu vermeiden. Und da stößt man nämlich auf diese ganz, ganz frühen Muster, die entweder heilsam waren oder die eben nicht gut getan haben. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, auch vom Nervensystem her, das war deine Frage, Claudia, vorher. Was macht es denn, wenn wir dauerkrank, ohne richtigen Support irgendwo hingegeben werden? Natürlich ist es ein kontinuierlicher Stress fürs Nervensystem und das hatte ich ja auch schon mal bei dem Vortrag bei dir, Anke. Chronischer Stress, ja, macht krank. Chronischer Stress schwächt das Immunsystem, chronischer Stress und Stress ist eben, ich bin krank, es geht mir nicht gut, da ist keine fürsorgliche Person oder wie Claudia so schön beschrieben hat,
Ja.
dann wird auch noch über mich oder über meinen Papa gelästert, der mich da abgegeben hat, das kriegen die Kinder ja mit. Und wenn es nur
Natürlich
die
kriegen sie es
Haltung
mit.
ist.
Und der chronische Stress ist ja in dem Moment schon in den ersten paar Jahren.
Ja.
Und da haben auch wir drei in unserem beruflichen, in unserem Feld, würde ich wirklich sagen, da haben wir auch die Schnittmenge. Wir alle arbeiten mit ganz früh gestressten Kindern und wissen, was es langfristig macht. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage. Das wissen wir. Und wer unseren Podcast hört oder auch Judiths Podcast hört, weiß das inzwischen, was das alles anstellt. Für mich ist jetzt eine Frage, was braucht denn ein Körper, um gesund zu werden und auch gesund zu bleiben? Das ist eben nicht nur Omega-3.
Ich gehe jetzt mal von normalen und gesunden Körper aus, weil wir haben natürlich auch immer
Ja.
Menschen mit angeborenen Erkrankungen, Schwächen und
Nee,
so
die
weiter.
meine ich jetzt nicht. Ich meine
Genau.
jetzt, ja, erzähl
Naja,
du.
aber das ist ja letztendlich, was hält uns am Leben und was hält uns
Ja.
gesund? Das ist eine gesunde Ernährung, das ist ein liebevolles Umfeld, ja. Das ist ehrlich gesagt auch das Erleben und Entdecken einer analogen Welt, ja. Das heißt auf
Ja.
gut Deutsch, in der Natur spielen, da seid ihr die Fachleute. Also ich glaube, das ist es, ja. Gesunde Luft, liebevolles Umfeld, Zeit zu regenerieren und eine gesunde Ernährung. Und vielleicht noch ein
Ganz altes
Haustier.
Wissen, das ist uraltes Wissen.
Ja,
Ich
und es ist aber auch
war
neues
neulich,
Wissen. Ja.
ja, aber genau das meine ich eben. Im Prinzip weiß es doch jeder. Was wir hier in den Podcasts besprechen, ist eigentlich, ich sage es ja immer wieder, das ist immer wie so eine Gebetsmühle einfach. Immer wieder dasselbe, immer wieder, in der Hoffnung, dass es irgendwann dann mal funktioniert. Ich war heute Morgen mit den Hunden wieder draußen, ich war im Wald und auf der Wiese und dachte mir so, es gibt eigentlich nichts Wohltuenderes, wie in der Natur zu sein. Die Claudia ist regelmäßig am Meer und da kriege ich jedes Mal wieder, seit mehreren Jahren jetzt schon so, oh, ich bin so schön hier und oh, die Luft und oh, die Wellen. Ja, ist auch jedes Mal dasselbe.
Aber es
Und hier,
geht,
Judith, ja.
nee, sorry, aber was da geht mir immer so das Messer auf und schon seit 20 Jahren kämpfe ich irgendwo dafür, dass wir in Einrichtungen gesundes Essen haben. Das ist in Kitas, das ist in Schulen, das ist aber auch in Krankenhäusern, in Altenheimen, was Menschen in Einrichtungen vorgesetzt bekommen, ja. Vielleicht ist die Rathauskantine sogar ganz gut, ja, aber die von den Schulen und Kitas eben nicht, ja, oder
Erzähl
oft
mal,
nicht.
was
Das ist
ist
ein
denn so
Unterschied.
richtig? Machen wir mal andersrum, sag mal nicht, was gesund ist. Was ist denn so auf den Kitas und Schulen, in den Mensen? Was findest du denn da, wo du sagst, es muss doch echt nicht sein?
Naja, es ging allein schon los. Ich weiß, als meine große Tochter im Kindergarten war, hatten die noch jemand, der dort gekocht hat. Und die sind in den Kindergartengarten gegangen und haben dort Äpfel gepflückt und haben einen Apfelkuchen gemacht. So. Und als meine großen Kinder, die größeren, die sind größere Abstände dort waren, dann wurde, wir sind ja in München, ja, da gibt es wahrscheinlich viele Kindergarten-Caterer. Wir hatten tiefgefrorenes Essen aus Österreich, das dann in irgendein, keine Ahnung, Vakuum-Mach-mich-warm-Gerät geschoben worden ist. Das geht gar nicht. Ja, was soll denn
Ich weiß,
eigentlich das?
als ich im Kindergarten gearbeitet habe, wir hatten einen Konvektomaten in der Küche stehen, das Essen
Das
kam
ist es, glaube
gefroren
ich.
und wir haben dann, ich sage jetzt den Namen der Firma natürlich nicht, haben dann manchmal vielleicht noch Nudeln dazu gekocht, aber der Pframpf, der über die Nudeln kam, der kam aus dem Konvektomaten, das war total schick und da gab es halt einfach, keine Ahnung, 20 verschiedene Gerichte, die wurden immer pünktlich zum Mittagessen waren die aufgetaut. Ich kenne aber, um jetzt aber auch mal wieder was Positives, ich kenne ganz, ganz, ganz viele Krippen vor allem, in denen frisch gekocht wird. In meinen Augen sehr, sehr gutes, hochwertiges Essen. Aber es gibt natürlich auch einige Einrichtungen, wo ich mir echt denke, so muss man das essen, ja? Das ist ja Matsche auf Teller.
Ja, und du prägst natürlich sehr früh auch den Geschmackssinn und das, was die Kinder wollen und essen und gewohnt sind. Ja, ich weiß, ich war bei meiner ersten, die war zeitweise eine Studentenkita, also eine Studentenkrippe. Ja, diese Betreuungszeit hat mir für die Uni leider nichts gebracht, weil ich währenddessen ein Bio-Catering dort aufgezogen habe. Ja, also wir haben geschaut, dass die Kinder biologisch frisch gekocht bekommen, das Ganze noch mit 4 von 12 Kindern hatten, weil auch
Oh
ausländische
Gott, ich
Kinder
erinnere mich gerade
und
an einen Streit mit dir. Ich werde nie vergessen, als ich mich mal um deine älteste, also eine Tochter, um die älteste gekümmert habe. Und ich habe mir erlaubt, das von der Judith selbst liebevoll zubereitete, keine Ahnung, Matsche-Essen in der Mikrowelle warm zu machen. Und in dem Moment kam die Judith und sieht das, keine Ahnung, ich glaube, es war Pastinake, ich glaube, ich habe damals überhaupt das Pastinake kennengelernt. Und dann hast du gesagt, von wegen, du stellst dich doch nicht stundenlang hin und kochst irgendwie für dein Kind, damit es dann in der Mikrowelle totschießt oder so irgendwas. Da habe
ja.
ich gelernt, Mikrowelle nicht optimal.
Nee, genau. Ich habe auch nach wie vor keine. Ja, in der Praxis nehme ich ab und zu eine.
Ich
Also
schon.
ich glaub, wir müssen, also man muss natürlich die Kirche auch im Dorf lassen, ja. Also wir sprechen von sehr hohen Idealen und das neben Beruf und mit Kindern alles hinzukriegen, ständig frisch zu kochen und nie was Fertiges und nie eine Mikrowelle, das funktioniert nicht. Und wer mich
Naja,
kennt,
also mal ganz
kann.
ehrlich, also ich kenne dich ja jetzt wirklich schon viele Jahre und ich kenne dich nur arbeitend. Ich kenne dich studierend, wir haben uns kennengelernt damals in unserem Studentenjob, wir haben beide im selben Hotel gearbeitet, da haben wir uns kennengelernt. Du hast dann während dem Studium dein erstes Kind gekriegt, du hast immer gearbeitet, immer studiert, uns immer auf die Reihe gekriegt. Ich glaube, wir sind schon manchmal auch an so einem Level, so dieses Buhu, Buhu, es wird mir alles zu viel. Ich glaube, es hat doch keiner gesagt, dass es einfach wird.
Ja, ich wollte nur sagen, nicht mit einfach und schwierig, sondern es wird auch kein Kind und kein Mensch krank, wenn man mal eine Fertigpizza isst und wenn es in meiner Mikrowelle landet und so weiter und so
Ja.
fort oder wenn es Fertigessen gibt. Also ich glaube,
Nein, die
dazu
Tochter ist
sind
sehr
wir.
gut gelungen, das hat ihr nicht geschadet.
Ja,
Sie hat
dazu
einmal bei
sind.
mir so viel gegessen, dass sie gekotzt hat und dann hat sie Mikrowellenessen von mir gekriegt. Alles gut gegangen. Sie ist klug, sie ist schön und sie ist fast. Und sie wird
Naja,
Mama.
aber also ich denke, wir Menschen oder die Biologie oder die Tiere, wir sind resilient genug, um sowas auszuhalten.
Ja,
Aber genau das
danke.
ist der Punkt. Ja, wenn du sagst, du hast gerade gesagt, ja, man schafft es auch vielleicht gesund zu kochen, auch wenn man arbeitet und studiert. Ja, die Leute, jetzt bin ich bei den Erwachsenen, die viel mit Magen-Darm-Problemen, Ernährungsproblemen, Unverträglichkeiten bei mir in der Praxis haben, ja, dann mache ich ja erstmal einen Kochkurs. Also viele Leute haben ja gar nicht mehr kochen gelernt. Mit Kochen meine ich nicht, ich muss in 25 Supermärkte, um spezielle Zutaten zu kaufen, die es nur in drei Gewürzläden in der Großstadt gibt, um dann stundenlang zu kochen. Das ist ein Quatsch. Ich muss Kühlschrank auf, was ist da gerade drin und was muss weg? Ja, da muss ich doch innerhalb von einer halben Stunde für eine Family oder für mich was kochen können. Und das können die Leute nicht mehr. Und dann zu sagen, naja, aber das soll gesund sein und das vertrage ich nicht. Sagen Sie mir mal, was ich essen kann. Und dann basteln wir wirklich mit kleinen Tipps an so einem alltäglichen Menü oder wenn ich auch in Kitas manchmal bin, zu sagen, wie könnten wir da vielleicht, sei es, dass man eine kleine Rohkost dazu schnippelt oder wie du sagst, oder welche Beilagen macht man dazu? Ich glaube, man kann mit ganz vielen kleinen Möglichkeiten, privat, aber auch vielleicht eben in den Einrichtungen dazu beitragen, dass die Ernährung A, gesünder wird, dass die Kinder lernen, was ist eigentlich Kochen, dass die Lebensmittel kennenlernen, dass die auch die Geschmäcker überhaupt wieder spüren. Ja, wenn die nur fertiges Zeug essen, ist ja vieles mit Geschmacksverstärker oder schmeckt nach gar nichts. Ja, wenn sie dann frei von Sachen sind und sind ewig vorbereitet, das schmeckt doch ehrlich gesagt auch gar nicht mehr.
Und du sagtest ja eben, dass da auch die Geschmacksnerven und so sich ausbilden und man dann ja später eben einfach Vorlieben entwickelt und automatisch irgendwie was isst, weil die Kinder kommen ja irgendwann in die Zeit, wo sie alle so in der Pubertät irgendwie ziemlich lange Zeit nicht so gute Dinge essen oder
Absolut.
Junkfood und Energy Drinks und jeder Scheiß. Und ich weiß noch, da hatte mich auch immer mal so ein Arzt beruhigt, der sagte, wissen Sie, wenn Ihr Kind vorher gut gegessen hat und ausgewogen gelebt hat, dann wird es dahin wieder zurückfinden, weil es in ihm ist. Also es wird ganz automatisch dahin wieder zurückfinden. Sie müssen sich gar keine Sorgen machen. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, also ich glaube, ich habe es mir extra notiert, wo ist es denn hier? Das mit der Zuwendung. Wenn wir jetzt so sagen, man entwickelt ein bestimmte Struktur von sich, wenn man nicht so viel Zuwendung erfahren hat, dann ist das ja etwas, was wir so empfinden. Wenn wir jetzt unsere Eltern fragen würden, ob die das auch so empfinden, dass wir nicht so viel Zuwendung erfahren haben, dann würden die das sicherlich anders sehen. Also ich kenne das von meinen Eltern, die das dann eher abtun mit: Naja, es ging eben nicht anders, aber wir haben dich total geliebt. Du warst immer unsere Nummer eins. Aber das, was für die Kinder zählt, ist ja das, was sie erleben und nicht das, was die Eltern vielleicht gerne hätten machen wollen, wenn die Umstände denn gut gewesen wären. Fakt ist das, was gelebt wird. Und wenn ich mein Kind mit einem Jahr in eine Einrichtung gebe, wo es schon Convenience Food ist und das jeden Tag, dann wird das sein Leben bestimmen. So, und dann wird das auch seine Gesundheit mitbestimmen. Und da können die Eltern es noch so gut eigentlich meinen, wie sie wollen. Die Realität ist eine andere. Oder wenn ich halt ein Fieberzäpfchen bekomme und in die Kita gebracht werde, weil meine Mama aus welchen Gründen auch immer es so entscheidet, dann ist der Grund, warum meine Mutter das entschieden hat, nicht der entscheidende für mich als Kind, sondern die Tatsache, dass ich dort bin und eigentlich was anderes bräuchte. Das ist das, was ich abspeichere in meinem System. Also, dass man auch wirklich immer weiß, dass die elterliche Entscheidung in dem Moment auch mal aufs Kind runtergebrochen werden muss. Was bedeutet es letztendlich fürs Kind und was macht es mit dem Empfinden des Kindes? Ich glaube auch häufig, dass Eltern das Gefühl haben oder auch pädagogische Fachkräfte, dass diese kleinen Menschen gar keine eigene Existenzberechtigung irgendwie haben, sondern in alles so übergestülpt wird. Also so eigenes Empfinden oder wie möchte ich das, dass also so wirklich ein eigenes Recht wird denen gar nicht zugesprochen. Das ist ja auch mit dem, jeder sagt immer, ja, die Eltern brauchen die Betreuung, damit sie arbeiten gehen können. Nein, die Eltern haben kein Recht auf Betreuung ihrer Kinder, sondern die Kinder haben ein Recht auf Bildung und Bildung und Teilhabe und nicht die Eltern, damit sie arbeiten gehen können. Also es geht nie ums Kind. Und da würde ich mir mehr wünschen, dass es mehr ums Kind geht. Und wie einfach wäre es, wenn man mit einfachen Mitteln Lebensmittel gemeinsam mit den Kindern zubereiten könnte. Man könnte ja einen halben Kita-Tag damit füllen, also ein
Ja.
Projekt oder so zu machen. Und noch eins, ich habe meine Mutter, die ist über 80 und die ist wirklich von ihrem Blutbild, von allem, also da würde ich von träumen, wenn ich auch nur annähernd sowas hätte. Ne? Also die ist wirklich top gesund. Und die hat in sehr ärmlichen Umständen ist sie groß geworden. Und ich habe das aber auch an ihren ganzen Bekannten und Freundinnen, die auch alle in diesem Dorf gelebt haben, gesehen, dass die sind zwar arm aufgewachsen, aber die waren alle sehr gesund. Die haben immer nur gegessen, was sie selber angebaut haben, eigenes Fleisch von eigenen Tieren und auch wirklich sehr, sehr wenig. Man hat fermentiert gemeinsam, man hat eingekocht gemeinsam. Es gab nur das Wasser, was es aus der Quelle gab, und die Milch direkt aus der Kuh. Und das erste Mal irgendetwas Hergestelltes gegessen hat sie, glaube ich, als sie 16 war. Und da hat sie auch sofort reagiert, weil ihr da die Haare anfingen auszufallen. Also der Körper hat sofort darauf reagiert. Und das führe ich schon auch ein Stück weit darauf zurück, dass sie heute so gesund ist, wie sie damals eben auch ernährt wurde.
Also
Ihr seht es ja
ich
wieder
glaube.
nicht, aber die Judith sitzt wieder da, wie der Wackeldackel. Und ich habe zwei Fragen dazu. Einmal zum Thema fermentiert. Ich habe noch nie wirklich begriffen, um was es da geht, außer Milchsäure. Ich sitze übrigens gerade da und pfeife mir Sauerkrautsaft rein. Fermentiert übrigens. Das wäre spannend schon mal, was ist daran vielleicht auch so gesund, Judith? Weil ich weiß, dass Judith sich auch mit dem Mikrobiom sehr gut auskennt. Und dann finde ich eine ganz spannende Frage, und da hätte ich jetzt gern mal auch dich als Ärztin, Judith, weniger, ja, vielleicht auch als Mutter. Was macht's denn, wenn die Essenssituation selbst, wenn die immer stressig ist? Das muss doch irgendeinen Einfluss auf die Nährstoffverarbeitung haben. Und weil mir in Kitas oft auffällt, die Essenssituation, abgesehen davon, was auf den Tisch kommt, da glaube ich zum Beispiel, da widerspreche ich euch ein bisschen, da glaube ich, dass mittlerweile das Essen gut ist, das in Kitas geliefert wird oder auch selber gekocht wird. Aber oft ist die Stimmung sehr, sehr angespannt im Sinne von, es muss schnell gehen.
Also erstens mal auf das, was du, Claudia, gerade gesagt hast. Wir haben, jetzt spoilere ich mal unseren nächsten Podcast. Wir haben einen tollen Podcast zu den Blue Zones aufgenommen und vor allem Blue Zones, also wo die Leute über 100 werden. Und der Fokus der letzten 20 Jahre war eigentlich immer auf die Art der Ernährung. Und der neue Fokus rutscht auf das Miteinander, dass keiner alleine ist, dass die Menschen in Dorfgemeinschaften sind und so weiter. Also das ist so ein bisschen das, was du zum Schluss gesagt hast. Die Art,
Da wird
wie
die
wir essen.
Claudia 150, weil die hat die ganze Zeit Leute um sich rum und kocht von morgens bis abends. Immer wenn ich mit der Claudia Kontakt habe, erzählt sie, dass irgendeiner gerade kocht oder sie die Küche aufräumt. Diese Küche ist wie in einem Restaurant. In Claudias Familie wird von morgens bis abends Nahrung zubereitet, alles in der Küche. Der große Tisch ist immer, irgendeiner ist immer da. Ich würde ja übrigens verrückt werden, gell?
Aber
Nur
Anke,
mal so
das
zur
kennst du doch bei
Info.
mir auch, wenn du bei uns zu
Ja, bei
Besuch warst
dir
und bei
ja
der Oma,
auch, genau.
da ist immer ein Topf. Ja, weil
Immer.
bei 3 Kindern oder 6 Leuten,
Ja.
da ist halt jede Stunde ein anderer jemand. Der eine frühstückt gerade, während der andere schon
Hölle,
Mittagessen hat, weil der dritte
Hölle.
zum Sport muss.
Ihr
Also
lebt
die
meinen
rollen diese
Albtraum.
Töpfe gar nirgends rein. Wahrscheinlich
Ja.
fermentiert dann auf dem Herd alles selber schon vor sich hin, aber scheint nicht ungesund zu sein. Also das ist, dieses Miteinander, egal, Miteinander, aber auch wenn du alleine isst, das sage ich auch meinen Patienten, macht es euch schön, esst nicht nebenbei. Ich check auch ehrlich gesagt mal schnell die E-Mail oder guck, was auf dem Kalender ist. Da müssen wir uns ja mal an der Nase fassen, ja. Aber zu sagen, esse ich in Ruhe, mache ich es mir schön, richte ich mir das schön her oder
Macht
löffel ich
ihr
das?
das, ihr zwei? Claudia, wenn du alleine isst, ich kenne jemanden, der deckt sich den Tisch mit Seet und Stoffserviette und Blümchen. Macht
Ja,
ihr zwei das?
ganz so
Ehrlich?
nicht, ganz so
Ehrlich?
nicht. Aber ich habe zum Beispiel eben mir was zum Frühstück gemacht, kurz bevor wir den Podcast gestartet sind, und habe mir das schon nett gemacht und habe mich ganz bewusst ohne Handy in den Garten gesetzt,
Ja,
um das dann
ich.
zu essen. So.
Also
Na,
ich mache
also,
das mal
aber
mit
oft ist
Handy.
es nicht so.
Genau, also ich ertappe mich auch mal dabei, aber ich glaube, wenn man bewusst merkt, naja, ich check das jetzt noch schnell oder lege es wieder weg, aber ich habe heute Morgen auch schon 7, obwohl es noch frisch war, in Ruhe im Garten gegessen und das genossen. Also ich versuche das schon zu machen und es macht was. Also wenn wir gut alleine das kauen, haben unsere Großmütter schon gesagt, aber wir wissen mittlerweile, was es macht. Hier wird über die Speicheldrüsen einfach, also ihr seht das ja nicht, also im Mund über die Speicheldrüsen werden entsprechende Verdauungsenzyme ausgeschüttet, wenn wir lang genug kauen und wenn die nicht ausgeschüttet werden, können manche Sachen gar nicht mehr gut verdaut werden, weil dann ist es schon runtergeschluckt und dort haben wir Enzyme, die wir gar nicht mehr brauchen können. Die brauchen wir wieder für was anderes. Oder auch dieses Kochen. Man braucht so 20 Minuten, dass das Gehirn, wenn es weiß, oh, es gibt bald was zu essen, nämlich ich rieche schon, ich koche schon, ich rühre da um und so weiter. Also ich habe so diese ganze sinnliche Erfahrung der Essenszubereitung. Dann sind die Verdauungsorgane schon zum Beispiel von ihren Enzymen her vorbereitet aufs Essen. Also den läuft im wahrsten Sinne, läuft ja schon der Speichel im Mund zusammen, aber eben auch der Speichel,
Oh, dieser
der Bauchspeichel.
Kuchen. Claudia, erinnerst du dich, diese Reels, diese Schokokuchen-Reels, die ich momentan die ganze Zeit hin und her schicke? Jetzt habe ich leider alle Zutaten im Haus. Ich
Du
weiß,
hast
was
mir noch nie
passiert.
so ein Schokokugel-Reel geschickt, aber
Nee,
ich bin
die
auch
schicke
nicht so
ich
der
andere
Schokofuchs.
Reels. Die kann
Ja,
ich hier
genau, ich
nicht
bin auch nicht
nennen.
der Schoko. Mit Schoko wäre nicht meine Sünde tatsächlich.
Weiß
Ja,
ich doch, du
also,
bist so chipsig.
ja,
Chipsig. Claudia würde sagen, chipsig.
ich bin total chipsig, genau. Ja, also das heißt, wie wir essen, da könnte ich jetzt eine Stunde weitererzählen, was es im Körper macht. Also ich glaube, all das, was wir drei heute
Hört
versuchen zu
Judiths
erzählen.
Podcast an. In Judiths Podcast erzählt sie ganz viel zu diesem Thema Essen. Und ich finde es unglaublich wichtig, weil da denkt doch keiner dran. Also wenn sich damit jetzt niemand auskennt, habe doch keine Ahnung.
Also ich glaube, was mir wichtig ist, all das, was wir so erzählen oder was wir so an Ratschlägen auch von den Großeltern haben oder wo es immer heißt, es ist ein alter Hut, dass man nur sagt, Leute, es ist mittlerweile alles wissenschaftlich erwiesen, was jetzt in dem Fall gemeinsames Essen oder Zuwendung bei Erkrankung oder Gerüche von bestimmten Nahrungsmitteln machen. Also da könnte man ganz viel erzählen, aber ich kann nur sagen, glaubt uns oder glaubt diesen alten Weisheiten, ist viel dran. Und auch zum Beispiel, das kennt ihr doch bestimmt alle. Wenn man krank ist, kriegt man bestimmte Sachen zum Essen. Es ist heute noch, dass meine Mama, wenn die merkt, ich krieg krank, um Gottes Willen, ich werde krank,
Und
dass sie
auch
sagt,
nicht Deutsch. Die Claudia hat hier Migration. Wir zwei können nicht Deutsch.
wenn die sagt, ich gehe zum Markt und hole und mache eine Hühnersuppe. Ich krieg nach wie vor eine Hühnersuppe oder ich habe im Bioladen, ich habe immer eine Hühnersuppe, zumindest dann Bio im Glas zu Hause. Man weiß mittlerweile auch, was es macht. Da sind bestimmte Substanzen beim Auskochen, die das Immunsystem positiv beeinflussen,
Ja,
aber auch von
wahrscheinlich,
anderen.
weil die Hühner mit Antibiotikum vollgepumpt werden, dass sie
Nein!
irgendwie überleben.
Nein, so ist es
Komm.
nicht, weil es geht nämlich um eine Viruserkrankung und da hilft gar kein Antibiotikum, Ella Bätsch. Also, es gibt, oder auch zu sagen, Magen-Darm, Apfel habt ihr das nicht, bei uns war es immer und ganz klar
Geriebener
hat jeder,
Apfel.
ja, geriebene Apfel mit geriebener Banane mit Zwieback und zwar in so einem, da gibt es so ein Glas, gab es eine Glasschüssel mit so Glasnoppen drauf, auf der man das
Ja.
reiben, die habe ich immer noch, die hat auch jedes Kind sozusagen dann irgendwann zu Hause. Also diese Traditionen des Gesundwerdens, ich finde, die können wir auch weitergeben.
Messino-Kekse.
Was?
Ich werde mit Messino-Keksen sehr, sehr schnell gesund. Die esse ich jetzt nicht. Doch, wirklich. Ich habe Vesino-Kekse gekriegt
Ja,
aus
ich
der
weiß
Bäckerei
das
von der
doch. Ich habe dir doch
Oma.
schon Berge welche geschickt, seitdem du
Ja, das
aber
war
vegan bist,
wahrscheinlich
nicht
die
mehr.
Liebe, die ich gekriegt habe. Und
Ja.
Liebe bei mir immer mit Schokolade verbunden.
Ja.
Rate mal,
Ja, aber das
warum?
sind doch die Sachen. Ja.
Ja, natürlich. Ich weiß schon, wo eine Essstörung herkommt.
Ich habe auch was ganz Schreckliches gekriegt. Da habe ich neulich erst wieder dran gedacht. Und zwar kalte Nudeln mit Zimt und Zucker und Apfelmus. Da habe ich erst gedacht, um Gottes Willen, was hat man diesem Kind gegeben? Mittlerweile weiß man, diese abgekühlten Nudeln, dass die resistente Stärke für den Darm haben. Zimt hilft, die sozusagen der Insulin und den Blutzucker besser zu stabilisieren. Apfel gerieben oder als Mousse mit Pektin. Eigentlich war das eine total leckere Mahlzeit, die gar nicht so ungesund war, wie ich mir mal gedacht habe. Ja, aber habt ihr auch so, würde mich interessieren, was war denn euer, ich bin krank oder ich armer schwarzer Kater Lieblingsessen?
Messino-Kekse.
Die heißen jetzt Jaffa-Kekse. Ist das
Nee, die
politically
gibt es
correct?
noch. Es gibt,
Nee,
die
es
gibt
gibt
es
die
noch. Die gibt es mit
Messino sind
Zartbitter und
länglicher.
mit Vollmilch. Und
Ja,
ich
aber da
mag
ist doch
aber
innen
nur
dieser
die.
Bart drin, oder?
Ja, den habe ich
Innen
geliebt.
Jaffa-Kekse. Ich liebe die auch
Ja,
so.
siehst du es. Wir mögen
Außen
den alle. Ja,
Tiefkühlfach
aber ich
sind die
muss.
gut.
Nee,
Wenn
ich
die im
mag die lieber
Tiefkühlfach
warm. Ich
sind.
mag ja auch am liebsten warme Schokolade. Nee, aber ich wurde früh geprägt, weil meine Mutter, ich war eine sehr komplizierte Schwangerschaft. Meine Mutter musste viel liegen und erzählt mir immer voller Stolz, dass sie monatelang Malzbier getrunken hat und Schokoladeneis gegessen hat. Und ich immer so, vielen Dank für meine Geschmacksrezeptoren. Rate mal, was ich liebe.
Ich
Malz,
habe die gleiche. Ich wurde nicht in der Schwangerschaft gepäppelt, sondern ich war da, ich war, also ich bin ja immer noch sehr klein.
Das
Nicht mehr
stimmt,
schmal,
Jude,
aber
ist ein
klein.
Mini-Mensch.
Ja, und ich war das kleinste Baby auf der Station. Ich
Ich
wurde
auch. Wir
eigentlich
haben mal eine
immer gepäppelt
Gemeinsamkeit, aber ich
danach.
finde es toll.
Karamalz, genau, dieses Malzbier.
Ja, Malzbier.
Oh Gott, das Kind, was habe ich Multivitamin und
Ja.
Gedöns bekommen? Aber
Ich,
es war auch
aber
die Zeit, oder?
ja, ich habe es in der Schwangerschaft bekommen. Danach habe ich schnell zugenommen. Da haben sie mir die Nahrung reduziert, wo ich heute noch immer Angst habe, dass ich nicht genug zu essen kriege. Jetzt nicht mehr seit ein paar Jahren. Aber das ist immer ein großes Thema, genug zu essen. Und vor allem genug Süßigkeiten. Also bei mir hilft heute noch, wenn ich irgendwas habe, ob ich krank bin oder ob ich mich nicht wohlfühle, ich brauche dringend Zucker. Ganz dringend. Jetzt haue ich mir halt die Dattelpralinen rein. Aber ich esse auch eine Packung Dattelpralinen. Neulich habe ich, oh mein Gott, waren die gut. Das waren vegane Schokotrüffel. Ich schwör's euch, ich habe sie alle auf einmal gegessen. Es war so schön. Ich saß im Bett und dachte mir so, ich höre einfach nicht auf, bis mir schlecht ist. Mir wurde nicht schlecht.
Ja, weil sie
Da
alle
war das
waren.
schön.
Ich mag
Danach ging es
Käsebrei.
mir sehr gut, sehr gut.
Ich
Ich habe
brauche
bald
Käsebrei.
Geburtstag. Ihr wisst zwar nicht Geburtstag, aber ich sage euch, welche ich besonders mag.
Gut, Claudia, was ist dein? Mama, ich habe Bauchweh und brauche was ganz Leckeres zu essen.
Mestino-Kekse. Palatschinken wahrscheinlich.
Tja, das ist nicht ganz so einfach, aber auch Hühnersuppe, definitiv. Hühnersuppe mit so Nockeln drin.
Grießnocke?
Oder auch. Ja, so Grießnockeln, genau. Hühnersuppe mit Grießnockeln, das ist so das. Und ich habe auch immer total Lust auf herzhafte Sachen, wenn ich krank bin. Also wenn ich richtig krank bin, habe ich keine Lust auf gar nichts. Aber wenn es dann schon wieder so besser wird, dann könnte ich auch mich in Chips oder so reinsetzen. Ja, und ich habe, ich für mich hab, bin jetzt, oder hatte gerade Zeit, ja auch ein bisschen zu überlegen. Und ich habe mir eben schon meinen scheinenden Moment zurechtgelegt. Als wir darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, als Judith auch sagte, diese Esskultur, gerade in dieser Blue Zones, dass Menschen füreinander da sind, dass man im Hier und Jetzt und im Moment entscheidet, wie man etwas gestalten will. Ich finde, das ist etwas, was einfach jeder umsetzen kann, egal mit welchen Möglichkeiten, egal mit welchen Rahmenbedingungen, egal wie, kann ich umsetzen, wie möchte ich diesen Moment jetzt gerade gestalten. Und ich fand es zum Beispiel früher total schlimm, wenn ich irgendwo spielen war. Das kennen wir aus unserer Kultur einfach nicht. Ich war bei einer Freundin spielen und dann gab es Abendbrot und ich musste auf dem Zimmer der Freundin warten, weil die gegessen haben. Und das ist
Was?
auch, ja, das ist ganz verbreitet, auch heute noch,
Oh Gott.
dass.
Bitte was? Nein, das kenne ich nicht, Claudia.
Nein, also es gab es vielleicht, dass es hieß,
Die
wir essen
Bayern
um
nicht.
18, nee, wir essen um 18 Uhr, dann muss man heimgehen. Das kannte ich bei so sehr konservativen oder strukturierten Familien. Aber ansonsten hieß es, also bei uns sowieso, da konnte immer
Also,
jeder mitessen und woanders bei meinen Freunden auch. Zusammen
der
mitessen ist
Judith
doch das
wurde ich immer
Tollste.
gestopft. Judiths Mutter hat, also bei Judiths Mutter heute noch, wenn ich die reingehe, Anke, setz dich hin, hast du Hunger, hast du Durst, was ist jetzt, probier mal, mach mal das, mach mal das. Also da kommt man wirklich, also wenn ich mir vornehme, ich gehe gleich wieder, weiß ich, das Gehen dauert Minimum eine Stunde und dann gehe ich satt, getränkt mit Tüten voller frisch aus dem Zuchthaus geholten Tomaten. In meiner
Zuchthaus.
Familie auch so. Also,
Zuchthaus.
nicht
Nicht der Zuchthaus.
Zuchthaus, Tomatenzucht,
Gewächs
das Gewächshaus
Gewächshaus.
natürlich, Tomatenzucht, mein Gewiss,
Also
ach du mein
Judith lebte nah an einem Gefängnis.
Genau,
Und dort haben die
Tomatengefängnis.
Menschen
Nein, nein,
arbeiten
nein.
müssen,
Und bei
gesehen.
uns war das auch so. Also wenn bei uns Menschen waren, die, und es gab Essen, gab es immer, also mehr als genug. Der einzige Mensch, der nicht so viel gekriegt hat, war ich, weil da wurde immer so der Kommentar, du bist ja sicher schon satt. Ich so, nein, ich hätte noch Hunger. Ja, aber nee. Und Judiths Mutter, das werde ich ihr nie vergessen, die hat
Ja.
eigentlich immer alles gekriegt, und zwar
Das hast
mehrere
du mir auch schon
Portionen.
mal erzählt, mit
Ja, das ist
ganz
einer der
viel Liebe,
schönsten
dass
Momente meines
Judiths
Lebens.
Mutter
Weiß
dich
sie nicht, kann sie,
einfach
glaube ich, gar nicht.
gelassen hat.
Ja, einfach so, isst doch noch was. Und ich so, wie, ich krieg noch mal? Ja, so viel du willst. Das war toll,
Genau.
war
Aber
toll.
bei mir auch mittlerweile, wir sind jetzt alle jenseits der 50 und wenn in unserem Alter
Und wir sehen
Bekannte
so
von
gut
früher
aus und
kommen,
so knurrig
nee,
und so
die gehen
jung.
als erstes in Mamas Küche und sagen: Njam, 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 Frau Pirot, was hast denn du im Topf? Das ist einfach bei uns so.
Das stimmt, bei euch steht auch immer irgendwo was zu essen oder bei deiner Mutter, da war ich ja vor kurzem erst, aber auch da war der Topf auf dem Herd gestanden. Und also ich kenne das nicht, das mal. Und du wurdest weggeschickt, wenn andere Kinder praktisch deine Freundinnen gegessen haben. Oh Gott.
Ja, im Zimmer musste ich dann warten.
Boah,
Und
das ist
dieses
furchtbar, das ist ja
Gerühre,
grausam.
ja, und dieses Gefühl, also ich habe dann, damals habe ich mir wirklich geschworen, dass es das niemals geben wird bei uns. Und ich habe das schon auch immer bei den Kindern, die haben dann gesagt, ja, ach so, ihr esst jetzt. Ich so, ja, magst du mitessen? Das war immer ganz klar, dass Kinder, Menschen mit da geblieben sind. Und selbst wenn wir nicht genug hatten, haben wir eben das, was wir hatten, geteilt. Also wenn es jetzt zum
Also,
Beispiel
wenn uns
irgendwas gab, wo wir
irgendjemand
probieren
zuhört,
mussten.
das möchte ich jetzt sagen, also ein Appell an alle, die uns zuhören. Wenn hier irgendjemand zuhört, der Besuch nichts zu essen gibt, einem Kind, das im Zimmer, also das ist grausam. Also das
Aber
ist
das
Seelenprügel
gibt's doch
im
heute noch.
Privathaushalt.
Echt? Ich habe das
Ja,
noch nie so gehört. Wie gesagt,
also
dass man
Entschuldigung,
kein.
aber das ist ja asozial. Und zwar
Wahrscheinlich
im
sind die
wahrsten
Bayern da
Sinne.
anders geprägt. Da sind wir vielleicht hier in
Also ich meine jetzt
Nordrhein-Westfalen.
mit asozial wirklich, wir sind
Ja,
soziale
ist es
Wesen.
auch. Aber
Fang doch an.
das waren eben, wie Judith gerade schon sagte, sehr strukturierte, etwas besser
Asoziale.
situierte Familie. Nee, bei den eher asozialen, die man so betitelt hat, die es aber gar nicht waren, habe ich immer sehr viel Sozialität erlebt. Da
Nein,
war das
mit
auch, ne?
asozial meine ich jetzt nicht
Ich weiß, was du meinst.
prekäres Milieu. Mit
Ja.
asozial meine ich antisozial in dem Moment.
Es waren aber immer die Menschen, die sich weit von asozial gedacht haben. Ne, das waren da so die, Entschuldigung, Judith, so die Ärztefamilie im Haus und so, ne, die dann, wenn man dann gegessen hat, wo man dann warten sollte. Aber halt, ich finde, mein entscheidender Moment ist, wir können jeden Moment gestalten und wir können gucken, wie gestalten wir die Essenssituation? Wie gestalten wir das, was wir zu uns nehmen? In jedem einzelnen Moment, da sind wir für zuständig und können es immer, immer, immer entscheiden. Das ist mein
Wir
entscheidender
entscheiden auch,
Moment.
ob wir kranke Kinder in Kitas geben oder nicht. Und da
Das
lehne ich mich
entscheiden wir
ganz
auch. Das
weit
kann
aus dem
mir kein
Fenster.
Arbeitgeber dieser Welt kann mir das vorschreiben. Definitiv nicht.
Das Thema
Und ich finde,
Entscheidungen ist es mal wieder, gell? Es ist wieder mal ein Thema mit Selbstverantwortung und Entscheidung.
und Judith
Aber
hat eben so schön gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt immer
ja.
Situationen, wo es mal
Ja.
nicht anders geht. Also ich spreche hier aber von der Regel, ne? Also so. Und bei 5 Infekten, 5 bis 7 Infekten pro Jahr, gerade auch bei den Einjährigen, 2-, 3-Jährigen, kann man ungefähr gucken, wie häufig die krank sind und wie wenig sie fehlen sollen. Wie viele Krankentage haben wir für die Eltern? Das ist auch wieder so ein Politikum. Und wie sehen wir das? Ne? Sagen wir, oh, die Mutter ist schon wieder nicht da. Ach ja, ihr Kind ist ja krank, da muss die Mutti wieder zu Hause bleiben. Oder ist es so wie die Länder, wo wir gerne hingucken, nämlich irgendwie skandinavische Länder, wo einfach eine andere Kultur herrscht, wo eine Mutter nicht schief angeguckt ist, wird, wenn sie mit ihrem Kind zu Hause bleibt.
Ja, also mir fallen schon wieder drei Sachen dazu ein. Erstens also diese große Liebe zu Skandinavien. Mal in meinen Schweden-Podcast reinhören. Es sollte eigentlich kein Podcast sein, um unseren Podcast zu bewerben, aber
Doch, doch,
ich
mach
habe
das.
mit.
Mach das. Werb für deinen Podcast und werb für deine. Ganz wichtig, ich muss noch sagen, bevor ich das vergesse, Judith ist buchbar und zwar für Kitas. Betriebliches Gesundheitsmanagement heißt der ganze Spaß da. Und da geht es nämlich auch darum, wie Teams gesund bleiben. Und ich habe da mal gesehen, wenn die Judith ankommt und dann steht so ein Snackbuffet rum, da sind andere Sachen drauf, als wenn ich ankomme und das Snackbuffet steht rum. Bei mir stehen da nie so Gurkenschnipsel. Da steht halt Mesino.
Aber es gibt auch nur Schokolade, Nussschokolade. Aber ich wollte sagen, also Skandinavien, was mich so fasziniert hat, ist eben, dass der Mensch und die Familie dort so wahnsinnig im Mittelpunkt steht. Und trotzdem sind alle berufstätig. Die haben ein hohes, die haben eine hohe Wohlfahrt und denen geht es aber auch gut. Und es ist möglich, ja, zum Wohl der Kinder, dass eben nicht alle irgendwie 100 Stunden die Woche arbeiten. Das ist mir total wichtig. Und zweitens, eine Sache habe ich jetzt vergessen bei dem, ah ja, genau, sich das schön herrichten. Es reicht doch, wenn man sich eine Fertigpizza reinschiebt oder eine holt, kann man vielleicht ein, zwei frische Tomaten noch draufschneiden, ja, oder sich ein paar Blättchen irgendwie rohkostfrisch dazu machen. Also ich glaube, es kann schnell gehen. Oder wenn man sich nur ein Käsebrot macht, zu sagen, habe ich vielleicht auch in der Stadtwohnung oder in der Kita auf der Fensterbank ein bisschen Kresse oder Schnittlauch. Also man kann mit ganz, ganz vielen kleinen Gewohnheiten auch mit den Kindern so dieses Do-it-yourself in die Ernährung reinbringen. Und ich bin dir noch eine Frage zum Fermentieren schuldig, liebe Anke. Es war ja schon immer was zum Haltbarmachen von Gemüse vor allem in auch allen Kulturen letztendlich. Es geht vor allem um die Milchsäurebakterien und die, nur ganz kurz, sind einfach so gut für unseren Darm, für die Darmbakterien, die ja letztendlich, das ist das Mikrobiom, was du vorher meintest, eigentlich unsere Verdauung machen und noch viel mehr die Energie bereitstellen, auch für unser Gehirn, auch für unser Immunsystem, ja. Das, was wir essen, aus dem bestehen wir auch. Wie sollen wir denn gesund sein? Wie sollen sich denn Immunzellen bilden? Wie sollen sich Abwehrzellen und Systeme bilden, wenn wir dem einfach keine Baustoffe geben? Und das ist immer für mich so dieses Wichtigste. Wir können doch nichts aufbauen und gesund werden lassen, wenn wir das nicht das richtige Material zur Verfügung stellen, egal wo wir sind. Und das gilt für unseren Körper halt ganz genauso.
Das ist doch auch ein schöner scheinender Moment. Claudia hat ihn nämlich schon dreimal genannt. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, Claudia. Ich denke, geh mal davon aus, dass du deshalb scheinenden Moment. Mein scheinender Moment ist heute ganz einfach. Abgesehen von Schokoladen, veganen, wichtig, Schokoladentrüffeln, ist mein scheinender Moment, Judith, dass du als Stargast heute da warst. Einfach, weil wir können auch telefonieren, mit der Claudia auch, aber dass du dir Zeit nimmst und auch zu dem Thema in Podcast kommst, obwohl du auch genau diese Themen in einem eigenen Podcast machst. Und das finde ich so unglaublich wertvoll, auch an uns, wo wir uns als Frauen gegenseitig unterstützen. Da geht es nie irgendwie um Konkurrenz oder die eine kriegt den Auftrag nicht, den die andere hat. Und das liebe ich an uns. Und das liebe ich so sehr. Wir arbeiten alle im gleichen Bereich und können uns alle so wunderbar lassen mit all unseren Kompetenzen. Und ihr mögt gern Pizza und Chips und habt euch jeweils auch um drei Kinder gekümmert, habt es geschafft, trotzdem, dass ihr immer viel gearbeitet habt, alle beide, die Kinder nicht outzusourcen. In dem Sinne von, da habe ich jetzt keine Lust drauf und ich rede nicht von Notfällen, gell? Ich rede von, ich habe keinen Bock drauf, auf diese Anstrengung. Und das ist mein entscheidender Moment, dass ich euch als arbeitende Dreifachmütter ganz nah in meinem Leben habe und da immer wieder profitiert von eurem Wissen und von eurem Sein. Dafür danke ich euch. Claudia macht gerade so ein Herzchen. Mit den Händen gleich weint sie. Ich sehe es.
Ich glaube, uns dreien liegen halt diese ganz kleinen Menschen so sehr am Herzen. Und da muss man am Anfang diese kleinen Pflänzchen, man muss sich so gut um sie kümmern, ja, weil sie werden halt dann eben zu gesunden oder kranken großen Menschen. Und ich glaube, das eint uns.
Hast du einen scheinenden Moment? Es ist so in unserem Podcast, wir machen dann so am Ende
Tatsächlich.
scheinende Moment.
Ja, tatsächlich ist mein shiny Moment, unabhängig davon, dass es allein schon shiny ist, mit euch diesen Podcast zu machen, diese Zurückerinnerung an das rote Zimmer in der Praxis meiner Mama,
Oh.
dass ich da immer sein durfte und dass meine Mama das immer möglich gemacht hat.
Ja.
Das ist echt ein shiny Moment, die hat es auch nicht einfach gehabt,
Ja.
und sie hat mir das ermöglicht.
Ja.
Danke.
Das ist schön. Danke, dass du da warst, Judith. Shine
Danke,
on,
liebe
liebe
Judith.
Judith. Shine on, liebe Claudia.
Shine
Shine
on,
on.
vielen Dank.
Shine on, liebe Judith. Shine on, liebe Anke. Dankeschön.
Shine.